Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Brüder und Schwestern, diese Geschichte von dem David und Saul bei Engedi, die gehörte zu meinen Lieblingsgeschichten in meinen Kindertagen. Was ist es denn für eine Geschichte? Um welches Thema geht's denn in dieser Geschichte? Welches Thema wird da behandelt? Genau genommen gibt es zwei Themen, so habe ich gedacht. Je nachdem, ob wir den Saul in den Blick nehmen oder den David. Blicken wir auf David, dann ist es eine Versuchungsgeschichte mit positivem Ausgang. Blicken wir auf den Saul, dann ist es eine Umkehrgeschichte, aber mit negativem Ausgang. Ich will mit dem Saul beginnen. Der Saul befindet sich schon seit längerer Zeit auf einem fortwährenden Abwärtstrend. Stück um Stück entfernt er sich von seinem Gott. Und hier in 1. Samuel 24 gibt Gott dem Saul erneut die Gelegenheit, umzukehren. Aber der Saul nützt diese Gelegenheit zur Umkehr nicht. Das ist die Tragik, die traurige Realität dieser Geschichte. Es sieht zunächst ganz danach aus, als würde er umkehren. Saul fängt an zu weinen und man könnte meinen, er ist wirklich tief betroffen. Aber nur zwei Kapitel weiter, im ersten Buch Samuel in Kapitel 26, haben wir exakt die gleiche Situation, dass Saul mit 3000 Soldaten unterwegs ist, um diesen David endlich zu erledigen. Es war hier in Engedi also nur eine oberflächliche, emotionale Rührung, aber keine echte Einsicht, keine echte Veränderung. Es kam nicht zur wirklichen Umkehr. Saul hatte Chancen zum Umkehren und er hat sie nicht genützt. Jeder Mensch, jeder Glaubende, der hat seine genützten oder verpassten Chancen. Das ist so. Und es gibt viele dieser Saul-Kandidaten, Menschen, Glaubende, die ihre Chance zur Umkehr hatten. Und die zwischenzeitlich auch angesprochen, tief berührt schienen, aber de facto hat sich in ihrem Leben nichts geändert. Und dann sind wir ganz erstaunt, wenn Gott irgendwann sagt, das war jetzt die letzte Chance. Jetzt ist der Zug abgefahren. Und dann landet Saul im Okkultismus, im Spiritismus, bei der Hexe zu Endor, in Kapitel 28 zu lesen, und so hört sein Leben auf. Aber es hatte eine ganz, ganz lange Vorgeschichte mit vielen Stationen der Barmherzigkeit Gottes und dem Ruf zur Umkehr von einem todbringenden, sündigen, falschen, gottwidrigen Weg. Und wisst ihr, das gibt es auch bei uns. Wenn Gott uns immer und immer wieder anspricht und Chancen zur Umkehr bietet. Und vielleicht gibt es dann auch bei uns so ein kurzes, emotionales Aufflackern, so ein Berührtsein. Und dann geht es doch in der alten Rille, in der alten Spur weiter. Deshalb ist das Wort aus Hebräer 3, Vers 7, das uns dann im NT gesagt wird, so wichtig. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Denn ihr wisst nicht, ob es ein Morgen, eine weitere Chance zur Umkehr geben wird. Kommen wir zu David. Wir kennen ja die Geschichte, er ist auf der Flucht und er befindet sich dort in diesem Bergland bei Engedi oder Engedi. Andere haben ihn dort gesehen, beobachtet und schließlich haben sie ihn verraten. Und so kommt Saul in diese Gegend und sucht diesen David. Diese alttestamentlichen Geschichten, die erzählen uns ja nicht einfach Geschichten, sondern das sind Vorlagen, das ist Anschauungsmaterial für unser geistliches Leben. Und hier bei dieser Geschichte in Engedi geht es um das Thema Versuchung. Das hatten wir schon in der einleitenden Geschichte vom Thomas gehört. Und ich habe dazu drei Punkte. Was passiert denn da in einer Versuchung? David erhält die Möglichkeit, etwas zu tun, was nicht gut, was nicht richtig ist in Gottes Augen. Er hätte diesen Saul töten können und dieses Problem aus dem Weg schaffen. Der hat ja nach seinem Leben getrachtet und ihm schon viel Unrecht getan. Und jetzt hat er die Möglichkeit, diesem Saul das Ende zu bereiten. Und wisst ihr, mit dieser Möglichkeit, die der David hat, rüttelt die Sünde an seinem Leben, an seiner Tür. Die Sünde rüttelt an der Tür, das ist Versuchung. Etwas tun, was Gott nicht will und Gott nicht gefallen kann. Ich übertrage das mal auf unsere Situation. Seit ich Jesus gehöre, seit ich Jesus nachfolge und er mein Herr ist, seitdem hat die Sünde nicht mehr die Macht über mich wie vorher. Ich muss nicht tun, wozu die Sünde mich verführen will. Vorher war ich versklavt an die Sünde, ich konnte gar nicht anders. Aber jetzt ist es eine ganz neue Situation. Die Sünde rüttelt an der Tür meines geistlichen Lebens, das ist Versuchung. Die Sünde rüttelt an der Tür, aber sie kann nicht einfach rein. Das kann sie nicht mehr. Aber ich kann ja die Tür aufmachen und damit der Sünde wieder Raum in meinem Leben bieten, auf den sie eigentlich keinen Anspruch mehr hat. Das ist Versuchung. Und jetzt ist es die wichtige Aufgabe von uns Jesus-Leuten zu sehen, wo die Sünde bei mir an der Tür rüttelt. Und dann gilt es, diese Tür zuzuhalten und nicht aufzumachen. Mir ist das Bild von einem Deich eingefallen. Ihr alle wart schon an der Nordsee oder fahrt vielleicht bald dorthin. Da gibt es diese großen Deiche. Der Deich taugt nur, wenn er im Notfall absolut dicht ist. Und jetzt gibt es an den Deichen, wer da schon mal entlang gelaufen ist, solche Deichpforten. Durch diese Pforten kann man dann da durchlaufen, vor an die Küste, ans Strand. Und oft stehen diese Pforten da offen, diese schweren Eisentüren. Aber wenn ein Sturm angesagt ist dann sind diese Tore, dann sind die Schotten dicht. Im Sturm, in der Anfechtung müssen bei uns die Schotten dicht sein. Das ist der Kampf, die Versuchungen, in denen wir immer wieder stehen und denen wir ausgesetzt sind. Und das war so eine Situation im Leben des Davids. Er hatte die Möglichkeit, jetzt etwas zu tun, von dem er aber wusste, das darf ich nicht tun. Wie gelingt es jetzt dem David, die Tür zuzuhalten? Das ist mein zweiter Punkt, die Versuchungsabwehr. Wie sieht diese Versuchungsabwehr bei David aus? Er sagt, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Was spricht der David hier aus? Er spricht eine ganz klare Grundüberzeugung aus, die er hat. Ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Das war seine Abwehr. Ich brauche klare, geistlich-biblische Grundüberzeugungen, wenn ich in Versuchung bestehen will. Ich muss von ganz bestimmten Dingen, bevor sie eintreten, überzeugt sein und sie dann zu den Grundlagen meines Lebens hinzunehmen. Ich will es mal ganz konkret machen mit Beispielen von Dingen, wo wir immer wieder angefochten sind. Zum Beispiel beim Thema Geld. Was sagt die Bibel? Der Zehnte gehört dem Herrn. Und wenn ich das weiß, weil ich das in der Bibel gelesen habe, wenn ich das weiß, dann weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ich mein erstes Lehrlingsgehalt bekomme oder wenn ich eine Erbschaft mache oder wenn ich sonst irgendwie zu Geld komme. Ich weiß, was ich zu tun habe, was die Bibel sagt. Oder nehmen wir das Thema Sexualität. Was sagt die Bibel? Sexualität gehört in die Ehe. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn ich eine Freundin habe oder einen Freund, dann kann ich nicht einfach mal Ehe auf Probe machen. Da brauche ich klare Grundüberzeugungen, dass ich in der Versuchung festbleibe. Oder denken wir hier an dieses Thema unseres Kapitels. Der David hat ja großes Unrecht, große Ungerechtigkeit ertragen müssen. Was sagt die Bibel? Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und da könnten wir noch zig andere Stellen aufzählen, wo Gott uns lehrt, wie wir mit solchen Situationen, wo uns Unrecht getan wird, umzugehen haben. Noch einmal zu den Deichen. Wenn du einen Deich erst anfängst zu bauen, wenn der Sturm sich schon zusammenbraut, dann brauchst du erst gar nicht anfangen zu bauen. Du musst den Deich vorher gebaut haben. Und dann steht dieser Deich da. Und jeder wundert sich, warum steht dieser Deich da im Sommer, wenn die Sonne scheint und das Wasser da an den Deich plätschert. Und jeder denkt, wozu soll dieser Deich taugen? Aber wenn dann die ersten Herbststürme kommen und gegen den Deich schlagen, dann wird klar, warum er da steht. Aber der steht schon da, bevor der Sturm kommt. Versteht ihr? Ich brauche diese geistlich-biblischen Grundüberzeugungen. Die müssen feststehen. Damit dann, wenn die Versuchung kommt und bei mir an der Tür rüttelt, ich nicht überrollt werde. Diese felsenfesten Überzeugungen, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn, die sind es, die hier dem David helfen, als die Versuchung bei ihm an der Tür rüttelt. Solche geistlich-biblischen Grundüberzeugungen, die bekomme ich, wenn ich meine Bibel lese, richtig lese und mich da auskennen lerne. Die bekomme ich durch eine lebendige Christusbeziehung. Und ihr wisst es, je dürftiger meine Jesusbeziehung ist, je brüchiger meine Christusgemeinschaft ist, desto größer ist die Chance für den, der da an meiner Tür meines geistlichen Lebens rüttelt. Aber da, wo ich mit Jesus täglich Umgang habe, mit ihm lebe, mit ihm rede, zu ihm bete, da sind die Chancen groß, dass ich es schaffe, die Schotten dicht zu halten, so wie hier der David. War das für den David leicht? Gewiss nicht. Der David, der stand da nicht so locker flockig, ja, verschone ich halt mal den Saul, diesen Kerl. Nein, für David ging es da um alles, da stand sein Leben auf dem Spiel. So kann es bei Versuchungen sein, da steht unser geistliches Leben auf dem Spiel. Und deshalb verstehen wir auch, dass der David sich an Gott wendet. Das gehört dann auch dazu. Du bist mein Richter. Der Herr wird Richter sein zwischen dir und mir. Der Herr wird mich rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Das hat Bedeutung, dass in dieser Versuchung der David den Herrn anruft und das den Herrn mit hineinnimmt. Das hilft zu unserer Seelenhygiene, wie ein Ausleger schreibt. Die Bibel sagt nicht, schluck alles runter. Nein, die Bibel sagt, leg all diese Dinge deinem Herrn vor, leg's auf seinen Schreibtisch. Die Bibel sagt nicht, alles halb so schlimm, stell dich nicht so an, sondern die sagt, David, leg den Schmerz und leg das Verachtetsein und das so ungerechte behandelt werden, leg's alles auf den Schreibtisch deines Herrn, damit deine Seele rein bleibt. Wenn wir das nicht tun, dann sacken all diese Empfindungen und Gedanken als so ein Bodensatz ab und bilden diesen gefährlichen Sumpf in unserem Leben, gefüllt aus Neid und Bitterkeit und Rachegefühlen. David legt alles auf den Schreibtisch seines Herrn. Er vertraut seinem Herrn, der ihn ja in diese Versuchung geführt hat. Und jetzt haben wir ja eingangs den Psalm 23 miteinander gebetet, diesen Psalm Davids. Lasst euch mal diesen Psalm Davids durch den Kopf gehen angesichts dieser Situation in dieser Höhle bei Engedi. Da klingt es doch dann ganz anders, wenn der David betet, du schenkst mir voll ein. Du schenkst mir voll ein? War David jetzt nicht gerade der Dumme, der sich die Butter hat vom Brot nehmen lassen? Du schenkst mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wisst ihr, das gilt auch für diese Höhlensituationen in Engedi, wie sie der David gerade erlebt. Und deshalb hält er die Schotten dicht. David vertraut, dass ihm all das nicht zum Nachteil werden wird, wenn er diese Möglichkeit, die er hier hat, nicht ergreift, sondern tut, was recht ist in Gottes Augen. Du schenkst mir voll ein und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist Versuchungsabwehr. Und noch kurz zum dritten, das Versuchungsergebnis. Das Ergebnis ist für den David Bewahrung und Bewährung. Das geistliche Leben des Davids ist mit dieser Erfahrung stabiler, ist fester geworden. Und der David hält fortan den Stürmen des Lebens besser stand. Wenn wir uns da so einen Baum vorstellen, dann sind da Ringe dazugekommen und die Wurzeln tiefer gewachsen. Und das Ergebnis ist ein geistlicher Sieg. Und das spürt der David ja auch, wenn er den Saul sagen hört, was ganz Neutestamentliches. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Du bist besser als ich. Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Das Ergebnis ist, dass Gott jetzt die Möglichkeit hat zu handeln. Mit der Versuchung will Gott uns den Glauben stärken und den Glauben bewähren. Und er will uns geistliche Siege erleben lassen. Und diese Siege schaffen Raum für Gott, dass er in unserem Leben handeln kann. Amen.